Ein Autor schreibt über eine Erfahrung, die er gemacht hat. Im Flugzeug saß ich einmal neben einer jungen Frau mit ganz besonders hübschen Ohrringen. "Woher haben Sie denn diese Ohrringe?", fragte ich. "Die sind ja wunderschön, solche würde ich gern für meine Frau kaufen." Die Dame bedankte sich und schob sich Kopfhörer in ihre Ohren und hörte Musik. Ich war etwas verwundert, meine Frage war vielleicht unpassend. Wirkte ich wie ein unbeholfener alter Mann, der unbedingt ein Gespräch anfangen will? Es war mir etwas peinlich. Auf keinen Fall wollte ich ein weiteres Risiko eingehen, darum vertiefte ich mich in mein Buch. Eine Stunde später verkündete der Flugkapitän, dass wir bald landen würden. Dann nahm die junge Frau ihre Kopfhörer aus den Ohren, tippte mir auf die Schulter und sagte: "Mango." Ich wusste überhaupt nicht, was sie von mir wollte und wovon sie redete. Als sie meinen verwunderten Blick sah, sagte sie: "Ich habe die Ohrringe bei Mango gekauft, dem bekannten Modehandel." Weiter schreibt der Mann: "Als die junge Frau mir die Frage beantwortet hat, hatte ich längst nicht mehr daran gedacht, dass ich sie überhaupt gestellt hatte." Wie oft beten wir, fragen Gott etwas und sind enttäuscht, dass er nicht antwortet. Doch Gott antwortet nicht immer so, wie wir das denken und auch nicht in der Zeit, wie wir das erwarten. Aber Tage, Wochen oder sogar Jahre später antwortet Gott doch. Kriegen wir es mit, wenn er antwortet? Jemand hat es mal so formuliert: Es gibt drei Möglichkeiten, wie Gott auf unsere Gebete antwortet. Entweder er sagt ja oder noch nicht oder ich habe etwas Besseres mit dir vor. In dem Bibeltext, den wir heute näher ansehen wollen, geht es darum, dass Gott lange nicht auf Gebete antwortet und dann auch noch anders antwortet, als man gedacht hat. Wir hören auf einen der für heute vorgeschlagenen Texte, Jesaja 63, Kapitel 63, Vers 15 bis Kapitel 64, Vers 3. Gebet des Volkes um Gottes Eingreifen. Herr, sieh herab von deinem Himmel, wo du in Heiligkeit und Hoheit thronst. Wo ist deine brennende Liebe zu uns? Wo ist deine unvergleichliche Macht? Hast du kein Erbarmen mehr mit uns? Wir spüren nichts davon, dass du uns liebst. Herr, du bist doch unser Vater. Abraham weiß nichts von uns. Auch Jakob kennt uns nicht. Unsere Stammväter können uns nicht helfen. Aber du, Herr, bist unser wahrer Vater, unser Befreier seit Urzeiten, das ist dein Name. Warum hast du zugelassen, dass wir von deinem Weg abwichen? Warum hast du uns so starrsinnig gemacht, dass wir dir nicht mehr gehorchten? Wende dich wieder uns zu. Wir sind doch deine Diener. Wir sind doch das Volk, das zu dir gehört. Es war nur für eine kurze Zeit, dass wir das Land besitzen durften. Nun ist dein Heiligtum von Feinden entweiht. Es ist, als wärst du nie unser Herrscher gewesen, als wären wir nicht das Volk, das du zu deinem Eigentum erklärt hast. Reiß doch den Himmel auf und komm herab, dass die Berge vor dir erbeben. Komm plötzlich, komm mit großer Macht, wie Flammen trockenes Reisig ergreifen und wie Wasser im Kessel zum Sieden bringt. Deine Feinde sollen erfahren, wer du bist. Die Völker sollen vor Angst vergehen. Vollbringe Taten, die uns staunen lassen und noch unsere kühnsten Erwartungen übertreffen. Komm herab, dass die Berge vor dir erbeben. Noch nie hat man von einem Gott gehört, der mit dir zu vergleichen wäre. Noch nie hat jemand einen Gott gesehen, der so gewaltige Dinge tut für alle, die auf ihn hoffen. Gebet des Volkes um Gottes Eingreifen. So steht es als Überschrift in der Guten Nachricht Bibel über diesen Bibeltext. Der ist etwas länger, vorne und hinten ist noch mehr dran. Wir haben nur einen Abschnitt daraus, den wir lesen. Auch wenn das Gebet am Ende des Jesaja-Buches steht, hat es die Form eines Psalms. Das habe ich erst beim Vorbereiten gemerkt. Auch wenn nicht Psalm draufsteht, ist doch Psalm drin. Also wieder mal ein Psalm. Das Gebet lässt sich geschichtlich nicht so leicht einordnen. Der Prophet Jesaja warnte die Könige und das Volk Israels und Judas vor den babylonischen Heeren und vor der Gefangenschaft, die dann kommen sollte. Später im Buch wird berichtet, dass Gott sein Volk befreit und dann auch befreit hat. Dieser Psalm schaut viel weiter zurück zu Abraham, Isaak und Jakob. Außerdem scheint es so, als hätte Gott noch nicht eingegriffen oder dass das Volk wieder ganz andere Probleme hat. Es ist etwas unklar, wo dieser Psalm eigentlich geschrieben wurde und dann auch gebetet wurde. Es bleibt unklar, aber man kann ganz allgemein die Geschichte des Volkes Israel dahinter sehen, im Hintergrund. Also, das Gebet des Volkes um Gottes Eingreifen. Ich habe in diesem Gebet 5 Punkte gefunden, ein bisschen viel vielleicht, aber ich mache es nur immer kurz. Man kann dann zu den einzelnen Punkten nicht so sehr viel sagen. Erstens Fragen über Fragen, dann Klagen über Klagen, Vertrauen zum Vater, Hilfeschrei zum Himmel und Hoffen auf Hilfe. Wir gehen die Punkte einzeln durch. Erstens Fragen über Fragen. Das Volk hat viele Fragen. Es grübelt nicht nur über diese Fragen nach. Es richtet alle seine Fragen an Gott. Das Volk betet. Wo ist deine brennende Liebe zu uns? Wo? Wo ist deine unvergleichliche Macht? Wo? Hast du kein Erbarmen mehr mit uns? Wenn Menschen Schweres erleben oder Krisen durchleiden, dann kommen solche Fragen unweigerlich. Manche von uns kennen das sehr gut aus ihrem eigenen Leben. Wo ist denn nun deine Liebe, Gott? Und was ist mit deiner Macht? Warum greifst du nicht ein? Wo bleibt deine Güte? Das Volk gibt sich die erste Antwort selbst. Wir spüren nichts davon, dass du uns liebst. Weg! Alles, was ich geglaubt und gefühlt und gebetet habe, alles weg. Wir spüren nichts mehr davon. Keine Spur von Gott. Aber wir dürfen wissen, Gott ist trotzdem da, auch wenn wir ihn nicht spüren. Und weitere Fragen. Warum hast du zugelassen, dass wir von deinem Weg abwichen? Warum hast du uns so starrsinnig gemacht, dass wir nicht mehr auf dich hörten, dir nicht gehorchten? Das klingt sehr nach Vorwurf. Als wäre Gott schuld daran, dass Israel falsche Wege gegangen ist und ungehorsam war. Es kann wohl sein, dass Gott Menschen starrsinnig macht, ja. Wenn wir bewusst und immer wieder falsche Wege gehen, dann werden wir irgendwann darin erstarren. Wie es beim Pharao heißt, Gott verhärtete sein Herz. Also wenn wir immer wieder falsche Wege gehen, ja, dann kann es passieren, dass Gott unser Herz hart macht für ihn und für die Welt. Aber grundsätzlich gilt, man kann Gott nicht die Schuld geben für die eigenen Fehler. Immerhin, Israel wendet sich mit seinen Fragen und Klagen an Gott. Und das ist der erste Schritt zur Umkehr. Also wenn wir Gott Fragen stellen, wenn wir ihm unser Leid klagen, unsere Not klagen, das ist der erste Weg zur Umkehr, der erste Schritt zur Umkehr. zu Gott zurück. Das zweite, Klagen über Klagen. Es war nur für kurze Zeit, dass wir das Land besitzen durften. Nun ist ein Heiligtum von den Feinden entweiht. Es ist, als wärst du nie unser Herrscher gewesen, als wären wir nicht das Volk, das du zu deinem Eigentum erklärt hast. Man spürt den Schmerz über den Verlust des Landes, das Gott doch versprochen hatte und das sie einnehmen durften und in dem sie leben durften. Weg ist das Land, von Feinden besetzt. Man spürt den Schmerz über den Verlust des Tempels. Entweiht ist er und niedergebrannt wurde er. Und dabei hatte der Tempel eine viel größere Bedeutung als jede Kirche heute. Seine Zerstörung hieß, Gott ist schwach, Gott ist unfähig, Gott ist tot, er hilft nicht mehr. Und man spürt den Schmerz über den Verlust des größten Teils des Volkes. Von den 12 Stämmen Israels ist nur einer übrig geblieben, Juda, die Juden und dann noch ein kleiner Rest. Aber der allergrößte Teil des Volkes Israel ist untergegangen. Und das Ganze gipfelt in der Klage, es ist, als wärst du nie unser Herrscher gewesen, als wären wir nicht das Volk, das du zu deinem Eigentum erklärt hast. Es ist, als wäre alles nur ein schöner Traum mit dem Glauben, als wäre das alles gar nicht passiert und nicht wahr. Und das Ganze, was wir eben gehört haben, passierte nicht nur damals, sondern es passiert heute, überall in der Welt und nun auch wieder mitten in Europa. Der Schmerz über schwerste Verluste. Völkern wird ihr Land gestohlen oder es wird zerstört. Gotteshäuser werden entweiht und niedergebrannt. Unzählige Menschen werden vertrieben und gefoltert und getötet. Wir können mit diesen Klagen und mit unseren eigenen Klagen zu Gott kommen. Wir können unser Herz bei ihm ausschütten. Und wir sollen wissen, dass Gott unsere Gebete hört. Auch wenn vielleicht gar nicht zurückkommt, wenn wir uns die Antworten nicht hören oder noch nicht hören. Wir sollen wissen, dass Gott unsere Gebete hört und dass er zu seiner Zeit antwortet. Drittens, Vertrauen auf den Vater oder Vertrauen zum Vater. Herr, du bist doch unser Vater. Abraham weiß nichts von uns, auch Jakob kennt uns nicht. Unsere Stammväter können uns nicht helfen. Aber du, Herr, bist unser wahrer Vater, unser Befreier seit Urzeiten. Das ist dein Name. Was für wunderbare und klare und deutliche Worte. Mitten im verzagten Fragen und Klagen vertraut sich das Volk Gottes Gott an, seinem Herrn, dem einzigen Herrn und Vater und Retter. Bei all der großen Geschichte und Tradition mit den Vätern Abraham, Isaak und Jakob, die können nicht helfen, sie können nicht retten. Du, Gott, bist unser wahrer Vater. Du allein kannst helfen, du allein kannst Heil schenken. Du bist unser Befreier, unser Erlöser, unser Heiland. Du machst das Land heil. Bei allem, was schiefgelaufen ist oder falsch entschieden wurde, sucht Israel Hilfe und Heil bei Gott, bei seinem Gott und Vater. Diese Stelle ist die einzige Stelle im Alten Testament, wo Gott als unser Vater angesprochen wird. Also vom Vater wird öfter geredet, Gott selber bezeichnet sich als Vater 20 Mal im Alten Testament, aber diese eine Stelle, da wird er angesprochen, wie im Neuen Testament, unser Vater im Himmel. Und man spürt schon dieses kindlich vertrauensvolle Verhältnis zu Gott, das viel tiefer möglich geworden ist durch Jesus. Durch Jesus will Gott unser Vater sein und wir dürfen sagen, Vater unser im Himmel. Wir dürfen Gottes Kinder sein. Wir dürfen uns Gott anvertrauen und Jesus lädt uns ein in die Familie Gottes. Jeder von uns ist eingeladen und darf dieses Angebot annehmen. Viertens, der Hilfeschrei zum Himmel. Reiß doch den Himmel auf, komm herab, dass die Berge vor dir erbeben. Komm plötzlich, komm mit großer Macht, wie Flammen trockenes Reisig ergreifen und das Wasser im Kessel zum Sieden bringt. O Heiland, reiß den Himmel auf, haben wir gesungen, aber es hörte sich ganz anders an, mit ganz sanften Tönen. Hier richtig wuchtig und mächtig. Damals und heute hätten wir Menschen gern, dass Gott sich klar und deutlich zu erkennen gibt. Dass er eindeutig zeigt, was geht und was nicht geht. Dass er sagt, bis hierher und nicht weiter. Und die Sprache ist klar, dass Berge beben und zerstört wird. Dass Gott mit Kraft und Macht eingreift gegen all das Böse. Dass er mit heißen Flammen kommt, wie bei einem Waldbrand und alles verbrennt. Und dass er so viel Feuer gibt, dass es im Kessel kocht. Und die Zielrichtung ist auch klar. Deine Feinde sollen erfahren, wer du bist, und die Völker sollen vor Angst vergehen. Also die Feinde Gottes und die Feinde des Volkes Gottes und die Feinde all dessen, was Gott will mit den Menschen und mit der Welt. Die Feinde des Friedens, die das Böse wollen und die Zerstörung bringen. Sie sollen endlich Gottes harte Hand spüren. Sie sollen vor Angst vergehen, wenn Gott plötzlich mit Macht über sie kommt, mit Beben und Feuer, mit kochendem Wasser. Also das sind alles Gerichtsworte, ganz klar. Die Feinde Gottes sollen das erleben. Das ist das Gebet des Volkes Israel. Und jetzt der letzte Punkt, hoffen auf Hilfe. Vollbringe Taten, die uns staunen lassen und noch unsere kühnsten Erwartungen übertreffen. Noch nie hat man von einem Gott gehört, der mit dir zu vergleichen wäre. Noch nie hat jemand einen Gott gesehen, der so gewaltige Dinge tut für alle, die auf ihn hoffen. O Heiland, reiß den Himmel auf. Diese Töne ähneln mehr dem Lied, das wir gesungen haben. Das Volk sehnt sich nach einer großartigen Hilfe Gottes, dass ihm vor Staunen der Mund offen stehen bleibt. Die allergrößten Erwartungen sollen übertroffen werden, sodass alle Welt sagt, das gibt's doch gar nicht. Das ist ja kaum zu glauben, was Gott da getan hat. Die Vorstellung, wie Gott das tun soll, die haben wir schon gehört, nämlich mit Gericht. Wie Gott es dann tut, übersteigt alle Vorstellungen und Wünsche. Gott reißt tatsächlich den Himmel auf. Er steigt vom Himmel herab auf die Erde. Er wird ein Mensch wie wir Menschen. Das übersteigt alle Vorstellungen. Gott wird ein kleines Kind, ein Baby in Windeln. Er wächst heran und wird ein kluger Bursche, dass die Leute sich über seine Weisheit wundern. Und Gott wird sogar ein Pubertier, der seinen Eltern Mühe macht und Ärger macht. Schließlich hat Gott Schwestern und Brüder. Und er wird ein Mann, mit dem man gern durchs Leben geht. Ihr habt längst gemerkt, dass Gott den Himmel durch Jesus zerrissen hat. Der Himmel ist offen durch Jesus. Durch Jesus wird Gott unser Vater. Durch Jesus werden wir Gottes Kinder. Jesus zeigt uns, wie Frieden und Versöhnung möglich wird. Mehr noch, durch sein Sterben gibt er uns Frieden und Versöhnung mit Gott. Das ist Gottes Vorstellung von Macht. Ganz anders als unsere. Gott straft nicht. Die Erde bebte, als Jesus von den Toten auferweckt wurde. Da bebte die Erde. Gott handelt anders, als wir uns das vorstellen. Das Feuer der guten Nachricht verbreitete sich schnell als Gott den Heiligen Geist ausgegossen hat über die Menschen. Das ist Gottes Feuer. Und Jesus sagt, wer Durst hat, komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, von dem sagt die Schrift, aus seinem Innern werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Nicht kochendes, heißes Wasser, sondern lebendiges Wasser, erfrischendes Wasser. Gott straft nicht mit eiserner Faust und Gewalt, vielmehr nimmt er die Strafe auf sich. Paulus sagte so, Gott war in Christus. Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst und richtete ihnen ihre Sünden nicht an und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. Frieden wird durch Jesus. Oder wie es bei Jesaja heißt, er ist um unser Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Das lässt wirklich staunen und übertrifft alle Erwartungen. Advent ist längst passiert. Gott ist schon lange auf der Erde. Er ist angekommen. Das bedeutet ja Advent. Gott antwortet auf unsere Gebete anders und zu anderen Zeiten, als wir es erwarten. Und wir müssen aufpassen, dass wir es nicht verpassen, wenn Gott antwortet. Und einmal wird Jesus wiederkommen. Bei der Himmelfahrt hieß es, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und schaut zum Himmel empor? Dieser Jesus, der von euch fort in den Himmel aufgenommen wurde, wird ebenso wiederkommen, wie ihr ihn habt zum Himmel hingehen sehen. Er wird genauso wiederkommen, mit einem Unterschied. Nämlich damals waren es nur wenige Männer, die gesehen haben, oder wenige Leute, die es gesehen haben, wie Jesus aufgefahren ist in den Himmel. Wenn er jetzt wiederkommt, dann werden es alle Menschen sehen. Wie auch immer, alle Menschen auf der Erde werden das begreifen, dass Jesus wiederkommt. Und dann wird er die Welt vollenden. Er wird alles, was jetzt noch krank und kaputt ist, heil machen. Und wir dürfen sicher sein, dass das alle unsere Vorstellungen bei weitem übertreffen wird, wenn das geschieht. Wir dürfen jetzt schon voller Hoffnung sein auf das, was dann kommen wird. Amen.